und herzlich willkommen heute zur 138. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich die beiden Protagonisten eines ungemein erfolgreichen österreichischen Startups ans Mikrofon geholt. Michael Linke und Franz Hofbauer. Michael ist ein waschechter Pfälzer, der auch nach Jahren im Ausland dem Sound seiner Heimat treu bleibt. Franz ist in der Wachau aufgewachsen, genauer gesagt in dem kleinen Trandorf, also dort, wo der Spitzergraben ins Waldviertel übergeht. Beide stammen nicht aus Weinbaubetrieben. Sie sind aus Interesse und einer starken Motivation heraus zum Wein gekommen. Ihre Sporen haben sie sich im In- und Ausland verdient, darunter bei so bekannten Weingütern wie der Domäne Wachau, Bürglin Wolf und Felton Road in Neuseeland. Ganz besonders nachhaltig waren ihre gemeinsamen Erlebnisse bei Pyramid Valley Vineyards im neuseeländischen Canterbury. Über all das spreche ich mit den beiden, vor allem aber interessiert mich, wie es ihnen gelungen ist, fast aus dem Nichts im vergessenen, weinbaulich zum Teil verwahrlosten Spitzergraben ein kleines Juwel zu zimmern und aus den Rieden Brandstadt, Bruck, Kalkofen und Drenning Weine auf die Flasche zu ziehen, die keinen Vergleich mit den berühmten Wachauer Starwinzern unten im Tal zu scheuen brauchen. Also, freut euch auf einen spannenden, ungemein unterhaltsamen Talk mit Franz und Michael, den beiden sympathischen Grabenwinzern. Los geht's! So, ich sage einen ganz wunderschönen Abend Richtung Wachau und begrüße den Franz Hofbauer und den Michael Linke hier im Podcast bei Genuss im Bus und freue mich, dass die beiden heute Abend Zeit haben, mit mir ein bisschen über die Wachau und den Spitzergraben zu philosophieren oder zu diskutieren. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend aus der Wachau. Wir freuen uns.
Hallo Wolfgang, servus.
Fein, da ist der ist auf der einen Seite ja der Michael, der Pfälzerbub und auf der anderen Seite der Franz, ein echter, waschechter Wachauer.
Genau.
Michael, du bist Pfälzer, ne? Bist du in die Wachau gekommen und wie war da die Odyssee dahin oder ging das sehr schnell und geradlinig?
Das ging eigentlich sehr schnell und geradlinig. Also ich habe während meinem Studium in Geisenheim, ich habe internationale Weinwirtschaft studiert, habe ich ein Auslandspraktikum machen müssen für 3 Monate. Und ja, ich wollte da nicht unbedingt für diese 3 Monate ins weit entfernte Ausland. Und Hauptidee war, ich wollte irgendwohin in ein Gebiet, in dem Riesling eine große Rolle spielt, weil eigentlich geplant war für mich, dass ich in der Pfalz bleibe. Also für mich jetzt eigentlich keine andere Option gegeben. Für mich war das immer klar, ich bleibe dort und werde, wenn alles gut geht, in irgendeinem der bekannten Weingüter Deidesheim, Wachenheim vielleicht, wo ich Glück habe, einen Job finde.
Das heißt, deine Eltern hatten keinen Betrieb?
Na, überhaupt nicht, gar nicht. Also komplett Quereinsteiger. Ja, und dann so wie, ich muss das ganz ehrlich sagen, so wie ich mein ganzes Studium gestaltet habe, so, ja, das ist, muss ich ja nicht heute machen, kann ich ja morgen auch noch machen. Genauso war das mit der Bewerbung fürs Praktikum. Sehr spät, meine ganzen Kommilitonen hatten alle schon einen Praktikumsplatz und ich habe gedacht, ja, ich will was finden, es gibt ja so viele Betriebe, ist ja kein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay, Riesling, Elsass brauche ich nicht, das sind 20 Kilometer. Mhm. Okay, im Nachhinein habe ich dann auch gelernt, dass Elsass auch weiter weg sein kann und dass Elsass auch trotzdem sehr spannend sein kann für die 3 Monate. Also vielleicht war das auch mein Glück, dass ich mich damals noch nicht so damit beschäftigt hatte. Sonst heute, mit dem Wissen heute, hätte ich mich eventuell im Elsass beworben. Ja, und dann gibt es weltweit gesehen Australien, Neuseeland. Und das war mir für die 3 Monate, weil ich dann wirklich nach den 3 Monaten wieder ab zurückgehen müssen. Dann ging es schon weiter mit Klausuren und Bachelor-Thesis und alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich Österreich, Nachbarland und Die Weinbauregionen sind ja ganz im Osten, also ist das schon auch ein Stück weit weg. Und habe mich dann ja bei der Domäne Wachau beworben und habe dann auch recht schnelle Zusage bekommen.
Okay. Hast dann
Und
den Roman Harvard und den
dann
Frischengruber
Heinz,
kennengelernt, ne?
ja, genau, richtig. Also der Roman war damals schon Geschäftsführer, der Heinz Kellermeister und der Franz war mein direkter Vorgesetzter im Praktikum. Der war Winotheksleiter und ich habe in der Winothek und im Eventbereich mitgearbeitet. Und das war für 3 Monate und während den 3 Monaten, ich kann nicht mehr genau sagen, ob das nach 6, 7 oder 8 Wochen waren, hat mich der Roman dann in sein Büro gerufen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Franz seinen Job zu übernehmen. Ja, und das, ich muss dann sagen, in dem Moment, wo er mich gefragt hat, weil wir da so richtig cooles Team waren in der Winothek, das hat so viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten, dass ich eigentlich gar nicht lang überlegt habe. Mir hat die Region gefallen, die Gegend. Ich fand den Betrieb und immer noch heute super. Das ganze Team, alles mit dem Kellerschlüssel, das hat alles rundherum gepasst, mit Krems in der Nähe. Also für mich war da überhaupt, ich habe keinen einzigen Minuspunkt gesehen. Das habe ich dem Roman, das war eine der Sachen, die ich glaube ich recht schnell von ihm gelernt habe. Man muss ja ein bisschen verhandeln, deswegen habe ich ihm das nicht sofort gezeigt und nicht gesagt, sondern
Ja.
gesagt, ja, da muss ich drüber nachdenken, danke fürs Angebot, ja. Und nee, wir sind dann mit allem gut
Das
zusammengekommen.
heißt, du hast da den Franz schon kennengelernt,
Ja, genau.
und der ist dann aber weggegangen. Franz, wo bist du hin damals dann?
Naja, die Sache war so, dass wie der Michael begonnen hat, sein Praktikum, habe ich für mich eigentlich schon beschlossen gehabt, dass ich eine Lese in Neuseeland machen möchte, quasi eine Auszeit von der Wachau, von der Arbeit bei der Domäne Wachau, und habe gesagt, ich muss was Neues erleben, und habe mich beworben in Neuseeland und habe ein Angebot gehabt von Felton Roads, dort die Ernte 2010, bei der Ernte 2010 mitzuhelfen.
Okay, das war Central Otago, oder?
Ja, genau, in
Okay.
Cromwell, genau.
Okay, und da gab es Pinot vor allem doch, oder?
Und da gab es Pinot, ja. Also ich habe das sehr, sehr pragmatisch gemacht und sehr einfach. Ich war 2 Jahre davor in Neuseeland auf Urlaub, habe mich sehr verliebt in das Land und in die Kultur und auch in die Weine, was sie da machen. Und dann haben wir gedacht, da muss ich mal hin. Und dann habe ich mir die 5 bestbewertetsten Weine bei Parker rausgesucht und habe die 5 Weingüter angeschrieben. Und 2 Tage später hat der Weinguts- oder der Weingartenmanager von Felton Road zurückgeschrieben, ja, wenn ich möchte, kann ich beginnen bei Ihnen. Und das hat mich natürlich total fasziniert. Ich habe mir eigentlich gar nicht genau gewusst, auf was ich mich einlasse. Also ich habe gewusst, das ist ein Top-Betrieb. Ich habe gewusst, die machen Pinot, die machen Chardonnay. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Vorreiter oder einer der Vorreiter im biodynamischen Bewirtschaftung sind in Neuseeland. Und dass die mit dem komplett anders umgehen. Und das war natürlich dann irrsinnig spannend für mich das halbe Jahr. Und wie ich das beschlossen habe, bin ich natürlich dann zu meinem Chef, zum Roman, gesagt, dass ich das vorhätte. Und dann war die Frage von Roman, kannst du dir vorstellen, dass der Michael deinen Job übernimmt? Weil der macht das so super, der ist da hier im Praktikum, der kann gut mit den Leuten, das ist ein super junger Bursch. Ich habe gesagt, ja klar, fragen wir doch. Und so hat es dann, ja, seinen Lauf genommen.
Und wann seid ihr euch dann beim nächsten Mal wieder begegnet oder habt ihr von da an Kontakt gehalten?
Na, das Lustige war, das ist dann relativ schnell gegangen, dass ich dann die Zelte abbrochen habe und mich auf Neuseeland, am Weg nach Neuseeland gemacht habe. Und ich habe dann irgendwie ein paar Wochen später einen Anruf gekriegt von meinem Bürotisch, wo der Michael mich angerufen hat in Neuseeland und gesagt hat, schau, ich sitze jetzt auf deinem Schreibtisch und mache jetzt deinen Job. Und dann waren wir immer so ein bisschen in Kontakt, aber eigentlich nicht viel. Ich habe da in dem halben Jahr, wo ich weg war, natürlich sehr, sehr viel erlebt und viel Neues gesehen. So richtig, eigentlich erst, wie ich zurückgekommen bin. Also ich bin dann nach dem halben Jahr wieder retour. Und dann war für mich auch ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Hab dann Roman Horvath hat mir dann wieder einen Job angeboten, eben, dass wir uns das teilen, dass der Michael halt meinen Job weitermacht und eher mehr in die Verkaufsrichtung geht und dass ich mehr Marketing mache. Dann in der Zeit sind wir dann wirklich so beste Freunde waren, wo wir sehr viel erlebt haben, sehr viel Weine verkostet haben, sie irrsinnig intensiv auch mit Weinstilen auseinandergesetzt haben und ja, so hat eigentlich alles begonnen.
Aber das war ja noch nicht, noch lange nicht der Startpunkt für die Grabenwerkstatt, oder?
Nee, gar nicht. Da war noch gar kein Gedanke an die Grabenwerkstatt oder an diesem Namen oder an ein Weingut, sondern das hat dann nur eigentlich doch einige Zeit gedauert. Da war dann nur ein großes Erlebnis dazwischen, weil wir haben dann nach einem Jahr sowas oder nach 2 Jahren beschlossen, wir würden gern miteinander mal ins Ausland gehen. Es war immer so, dass der Michael war schon zweimal in Australien, ich war zweimal in Neuseeland. Ich noch nie in Australien, er nie in Neuseeland. Dann haben wir irgendwie so in einen Abend, wo wir ziemlich viel guten Wein getrunken haben, haben wir gesagt, wir müssten das einmal machen. Wir müssen einmal beide Länder machen. Der Michael soll mir Australien zeigen, ich zeige ihm Neuseeland und hauen uns einmal über die Häuser. Und das haben wir dann gemacht. 2012 sind wir dann eben aufgebrochen nach Australien und nach Neuseeland. Waren wir dann ein Jahr unterwegs. Und da ist dann schön langsam die Idee entstanden, dass wir mal gern wieder sehr, dass wir Wein machen möchten.
Jetzt, wie ist das dann gelaufen, als ihr dann mal in Australien, mal in Neuseeland dann gemeinsam wart? Was waren da die Hauptlearnings und wann ist dann sozusagen die Grabenwerkstatt geboren worden?
Ja, es war das, also die Reise war so ein bisschen zweigeteilt. Neuseeland war Australien, wir haben in Australien gestartet, wir sind nach Perth geflogen. Das hatte jetzt in
Also
dem Sinn
West-Westaustralien,
kein,
ne?
genau, ja. Wir hatten das von Anfang an, wie wir den Flug gebucht haben, gar nicht geplant, sondern das war ja spontan. Wir haben einfach nur geschaut, was ist der, und Perth war einfach der günstigste Flug. Haben gesagt, ja gut, dann nehmen wir Perth, ist ja egal, ob wir jetzt nach Sydney fliegen oder nach Melbourne oder nach Brisbane. Nehmen mal Perth, ist ja wurscht. Im Nachhinein war das perfekt. Das war, besser hätten wir es gar nicht machen können. Wir haben dann relativ schnell am zweiten Tag, wir haben 2 Tage ein Hostel gehabt und am zweiten Tag in Perth haben wir uns ein Auto gekauft. Das war so ein kleiner Bus, so ein Flower Power Bus, wirklich mit so ein roter Bus mit Blumen außen, mit eingebautem Bett, alles drin, Kitchen Equipment, alles Mögliche. Ja, und dann haben uns auf die Reise begeben und sind jedes Weinbaugebiet Australiens abgefahren mit dem Bus. Haben bei unserem ersten Part, also wir waren Backpacker, aber haben nicht dieses typische Backpacker-Leben gehabt, weil wir halt richtig gute, geile Weine getrunken haben. Wir haben am Tag bis zu 4, 5 Weingüter besucht und haben halt gesagt, ja, gut, wir können jetzt nicht massig viel Wein transportieren. Wir kaufen in jedem Weingut eine Flasche. Gut, aber wenn du am Tag 4 Weingüter machst, ja, das, also das ist ja was, das kannst du ja, wenn du noch mit dem Auto fahren willst, gar nicht trinken. Gut. Und dann haben wir auch immer gut gegessen. Wir haben wirklich, also halt selber gekocht. Wir haben immer geschaut, wo kriegt man gutes Fleisch her? Oder wenn du auf so Weingütern bist, dann kommst du ins Gespräch mit den Leuten und dann haben die dir immer Tipps gegeben. Du schau mal dorthin oder dort. Ja, und dann war also der erste Abschnitt war von Perth nach Sydney.
Boah, das ist eine Wahnsinnsstrecke.
Das ist schon eine gute Strecke, ja. Das waren, und das in nur knapp 2 Monaten. Also das war nicht lang. Also das haben wir schon auch Kilometer zurücklegen müssen.
Adelaide, die ganzen Regionen, Weingebiete
Genau,
drumherum, dann Melbourne auch.
ja. Genau, ja.
Cool.
Melbourne haben wir dann auch später gemacht. Also wir sind dann von Sydney, sind wir dann nach Neuseeland geflogen. Haben unser Auto verkauft, sind nach Neuseeland, haben dort ein neues gekauft, haben ja auch wieder Auto gebraucht und waren dann ein halbes Jahr in Neuseeland, davon aber 4 Monate arbeiten. Das heißt, der Franz war dann nochmal bei Felton Road, ich war bei Akarua, ist im selben Ort, ist nicht weit weg und habe dann, wenn wir lesefrei gehabt haben, habe ich gefragt, ob ich bei Felton Road einfach so tageweise auch mithelfen darf, weil ja, was soll ich denn daheim sitzen dann?
Und du hast mir gesagt, du warst auch mal in Canterbury noch, oder?
Ja, genau. Und dann war die Lese dort zu Ende und wir haben gesagt, ja, wir würden gern zu so einem kleinen, verrückten Betrieb noch hin. Und ja, es war halt Pyramid Valley. Das war damals so eins der gehyptesten Weingüter, die es in Neuseeland gab. Weil Feltonroth war ja dann schon, das war ja schon
Etabliert,
etabliert, das war ja schon Top-Megastar. Das war dann auch schon, hast auch gemerkt, okay, das gehört dann schon, ach, von dem Kundenpublikum ist das schon was anderes. Ja, und dann haben wir einfach eine E-Mail hingeschrieben zu Pyramid Valley.
Pyramid Valley, ja.
Und genau, und die haben uns zurückgeschrieben, ja cool, wir brauchen unbedingt noch Leute während der Lese. Wir sind mittlerweile so ein Team von 10 Leuten. Kommt her, wir bieten euch freie Unterkunft, bloß mit Essen den ganzen Tag. Und ja, das war wirklich geil. Also wir haben da in so Campervans geschlafen. Es wurde saukalt in der Nacht. Also in der Nacht haben wir dort -3, -4 Grad gehabt. Und wir waren 2 Wochen dort. Von den 2 Wochen waren es 3 Tage Lese. Und die anderen 10 Tage waren wir da gestanden und haben Pinotrauben händisch destemmt, entrappt. Die wollten halt ganz saubere, klare, unverletzte Beeren haben. Und während der 10 Tage oder 14 Tage, die wir dort waren, also das war Vollverpflegung. Frühstück, Smoko, Mittagessen, Smoko, Abendessen. Jeden Abend ein Dreigang Abendessen und die geilsten Weine, die es auf der Welt gibt. Also der Mike und die Claudia, denen das Weingut gehört hat, sie haben sie mittlerweile verkauft. Der Mike ist dann auch leider 1, 2 Jahre später verstorben, nachdem sie es verkauft haben. Ein absoluter Weinfreak. Also, wenn du mit dem über Burgund gesprochen hast, da ging es immer um Lage. Und genauso Sachen hat er auch im Keller gehabt. Ich kann mich erinnern, wie wir den ersten Abend da ankommen und er sagt dann zu mir, ah, Mike, oder Donaten zu mir, Mike sagt, geh mal bitte in den Keller, der hinten links, und da ist so ein kleiner Raum, das ist mein Keller, und hol mal einen Wein her, bitte. Und ich, okay, gut, geh da rein. Und sehe da so viel geile Weine. Jetzt bin ich war wirklich eine Viertelstunde, die wir dort waren. Jetzt habe ich gedacht, was, ich kann doch jetzt nicht da so eine Bombe mitnehmen. Denn ich hatte, das kostet $500, das kostet $700, das kostet $1000. Ja, dann habe ich halt gedacht, okay, dann nehme ich das mit, das ist eigentlich recht gut. Okay, kostet so 70, $80. Er sagt, kannst dich gleich wieder umdrehen, hol was Gescheites bitte. Ja, und so ging es jeden Abend. Also wir haben in den 14 Tagen, es wurde dann mal gezählt, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, es waren 250 Flaschen Wein, die wir da getrunken haben. Und wenn er mit einer nicht zufrieden war, hat er gesagt, hol dir nochmal bitte. Ich kenne den Wein anders. Ja,
Wahnsinn.
und dann handystemmt die Sachen, dann, um uns bei Laune zu halten, kam er dann am Abend mit einem Glas. Da waren wir schon ein kleineres Team, da waren ein paar Leute schon weg, da waren wir noch so sieben, sechs, sieben, glaube ich. Kostet es mal, was das ist. Und ja, geil, super Wein, okay, Struktur, ein bisschen Reduktion, was stinkiger, ein bisschen Stinker drin. Und ja, ah, mir ist das viel zu fett, viel zu modern gemacht. Ja, was? 89 Obrio. Einfach so Sachen haben wir da gekriegt. Aber wirklich über die ganzen 14 Tage.
Das heißt, Michael, das war menschlich hochspannend, ne, für euch als junge,
Ja.
als junge Weinfreaks im Grunde wart, die ihr wart, und gleichzeitig aber auch eine ungeheure Lehrstube, ne?
Einfach beides. Also ich würde behaupten, dass uns diese 14 Tage, was, das ist ja kein Zeitraum. Und wir haben ja dort auch nicht, es war ja nicht viel Arbeit auch. Aber so wie der Mike Wein gemacht hat, einfach dieses komplett weg von Technik. Und da ging es über das Bauchgefühl. Dann, wir waren an einem Abend da gesessen und dann, wir haben es nur über Wein diskutiert, jeden Abend. Und dann, ja, Mike, wie machst du das mit Temperatur und so? Ja, wie mache ich das mit Temperatur? Zieht euer Shirt aus, kommt mit in den Keller. Und wir, okay, gut. Hat er gesagt, jetzt umarmt mal den Tank. Und dann merkt ihr sofort, wo ist es warm, wo sind die warmen Hotspots, wo ist es kalt. Und jetzt Hose runter, jetzt gehen wir rein in die Tanks und jetzt versuchen wir das, dass wir eben diese Maische, also es war immer in so immer voll Tanks, jetzt schauen wir, dass wir die Maische so vermischen, dass es eine homogene, konstante Temperatur kriegt.
Okay. Also es war eine Zeit, die werdet ihr nie mehr vergessen, ne?
Ja, das war auch die ganzen Charaktere. Du musst dir ja vorstellen, das ist ja, was soll ich denn sagen, das ist ja wie, wir waren ja dort fast so nett eingesperrt, aber Und mit 12 Leuten so 24 Stunden am Tag zusammen bist, und das muss man ja auch den beiden Inhabern hoch anrechnen. Wer mag denn das, dass du 12 Leute, die gehen dort durch dein Haus, wie sie wollen, überall. Und das war schon sehr spannend und einfach den ganzen Tag nur mit Wein beschäftigt, aber halt auf einem richtig guten Level und auch wirklich gut diskutieren können, auch über Biodynamie. Wir haben dann in diesen 14 Tagen haben wir den Kompost gemacht, gewendet und so Sachen. Das war, ja, das war eine ganz neue, einzigartige Erfahrung. Also ich weiß nicht, ob man das in seinem Leben, mir wird jetzt nichts Vergleichbares einfallen, wo man das nochmal machen könnte.
Michael, ich merke, du bist heute noch extrem fasziniert und beeindruckt. Wie ist es denn dem Franz ergangen?
Ja, also ich muss sagen, wir hatten ja wirklich Riesenglück, dass wir dort mitmachen konnten. Also das war ja so, ich habe die Eigentümer von Pyramid Valley kennengelernt, wie es das erste Mal bei Feldenrot war, 2010. Und war dann eigentlich dann so eine spontane Idee, wie wir fertig waren bei Felton Road, und das ist ja mal viel früher wie in Canterbury. Habe gesagt, wir probieren es einmal, wir rufen die an und fragen, ob sie wen brauchen. Und das hat uns schon sehr, sehr geprägt. Also einfach dieses Glück zu haben, mit 12 Leuten oder mehr, die nur sich mit Wein beschäftigen, zusammen zu sein, prägt einen. Wir haben da Sachen probiert, die Jahre später erst so richtig gehypt waren, wie die ganzen Jura-Weine, wie Gavena und Auvernoir und weiß ich was alles. Das hat ja in allen Facetten, Jahrgängen und Magnums und weiß ich was gehabt. Und das habe ich dazu noch gar nicht gekannt, wie wir das erste Mal probiert haben. Und dazwischen gab es immer so wirkliche Ikonen, so Clos de Tarte aus der Burgund einmal zum Mittagessen und dann irgendwelche Bordeaux. Also es war immer so dieses Spiel, die Weinwelt in ihrer ganz, ganz tiefen Facette zu erforschen. Was sind die Stile, was prägt einen, was macht erfolgreich, wo bewegt sich die Weinbranche hin und so weiter. Also es war sehr extrem spannende Zeit.
Und da hat sich sicherlich auch schon so ein bisschen herauskristallisiert, wenn auch nicht vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, was ihr mal für eine Richtung einschlagen würdet, wenn ihr es denn wagen würdet, oder?
Doch, das war genau dort. Also dass man kann es jetzt nicht genau sagen, ob es noch war, wie wir dort waren oder wie wir dann wieder weitergereist sind. Aber es war die Zeit, wo wir dann das erste Mal so das Gespräch hatten und gesagt haben, boah, irgendwie wäre das doch richtig cool, so wieder ganz altmodischen Wein zu machen. Also wieder ganz, ganz zurück, wie man es vor 50, 60 Jahren gemacht hat. Und dann kam immer wieder dieser Gedanke, wo macht man das? Weil wir waren ja familiär komplett ungebunden. Also wir hatten ja beide keinen familiären Weinhintergrund, weder der Michael in der Pfalz noch ich in der Wachau. Und da war immer so dieses Gespräch, wo würden wir gern Wein machen? Weil wir hätten uns jeden Platz aussuchen können. Wir hätten ja in Australien bleiben können oder in Neuseeland oder in der Pfalz oder egal wo. Aber was uns schon dann immer wieder im Gespräch gekommen ist, wenn wir diskutiert haben, war dieses bisschen Verschlafene in dem Spitzer Graben, wo es viele Lagen gibt, die nicht bewirtschaftet werden. Da haben wir uns immer gefragt, wieso, was ist die Geschichte dahinter? Auch das Klimatische hoch oben, spät in der Vegetation. Irgendwie probiert es keiner, wirklich biologisch oder biodynamisch zu arbeiten. Was sind die Hürden? Was ist das Schwierige dran? Wo können wir Wein machen, der extrem charaktervoll ist, der Geschichten erzählt, der Eigenständigkeiten hat? Und irgendwie war dann relativ bald klar, wenn wir es schaffen, alte Weingärten im Spitzer Graben zu bekommen, dass wir dann gern dort Wein machen würden. Sehr altmodischen Wein wieder.
Also es war der Spitzer Graben schon, es war nicht die Wachau,
Nee.
weil ich hätte ja die ketzerische Frage stellen können, was treibt euch gerade in ein, ich sag mal, relativ konservatives Weinbaugebiet? Ich glaube nicht, dass ich jetzt den Wachauern zu nahe trete, aber glaube, das darf man schon so sagen, sondern es war ganz konkret diese Enklave, ne, des Gebietes, die ja lange Zeit recht stiefmütterlich behandelt wurde und die ja auch die ja auch dann im Ergebnis dazu geführt hat, dass da viele unbewirtschaftete, brachliegende, ehemalige Weinbergslagen gegeben waren. Ne?
Genau. Ich kann mir an eine Aussage erinnern von meinem Vater, der, also ich stamme ja aus dem Spitzer Graben, also wirklich aus dem Ende vom Spitzer Graben oder dem Beginn, wie man es jetzt sieht, gerade die letzte Ortschaft. Und ich kann mich erinnern, dass im Wirtshaus immer gesprochen worden ist, bei den alten Männern, die haben immer gesprochen, so der Spitzer Graben wird einmal aussterben, weil das will keiner mehr machen, das ist viel zu harte Arbeit, man kriegt keinen Lohn dafür, viel zu schwierig, interessiert niemanden. Ja, es, das war halt so dieses, das hatte ich schon im Kopf, also das habe ich immer wieder so gehört, aber uns hat eigentlich wirklich die Herkunft interessiert, also diese Eklave, die irgendwie auch ein bisschen belächelt worden ist als sehr spät und nicht reif und zu kalt und ja, zu unbekannt auch irgendwie. Ja, war das so spannend für uns?
Ja, das war ja, ist im Grunde genommen ja einerseits verwunderlich, andererseits vielleicht auch nicht. Die Wachau ja mit schon seit, ich würde sagen, 30 Jahren absolut das Aushängeschild des österreichischen Weins. Und der Spitzer Graben, ja ein Teil dieser Region, wird im Grunde genommen vernachlässigt. Da könnte man sagen, okay, der Grund war, es war zu anstrengend dort und auf der einen Seite und es war vielleicht auch lange Zeit ein bisschen kühl, sodass nicht jedes Jahr da die Dinge so geworden sind, wie sich die Winzer das gewünscht haben. Ja. Aber erstens haben sich die Rahmenbedingungen, sprich das Klima, verändert, aber es haben sich ja auch die Bedürfnisse der Menschen ein bisschen verändert, sowohl auf Seiten der jungen Winzer als auch auf Seiten der jungen oder auch älteren Konsumenten.
Das ist richtig, ja. Also das sieht man an einigen Beispielen, also auch an dem Jura zum Beispiel, das war ja auch, ich kann mich erinnern, wie ich in der Weinbranche Fuß gefasst habe und die ersten Schritte gemacht habe, da hat keiner über das Jura gesprochen, das war ja uninteressant und das wurde dann immer, immer spannender. Und ja, im Spitzer Graben war es halt auch so, dass man muss vielleicht ein bisschen die Geschichte sehen vom Spitzer Graben. Es waren halt immer die Perlen an der Donau, sage ich immer, also die bekannten Orte schon von den alten Wachauer Filmen und von den Wienern, die ihre Sommerfrische in der Wachau gemacht haben, hat man halt Spitz und Dürnstein und Leuben, das war halt alles bekannt mit den Schlössern und Burgen und Ruinen und dem guten Wein an der Donau. Der Spitzer Graben war immer bäuerlich geprägt. Der Spitzer Graben war fast zur Gänze Lieferant oder Produzent für die Genossenschaft, für die hiesige, also jetzt die Domäne Wachau, früher die Winzergenossenschaft Wachau. Und irgendwann kam halt auch die Zeit, diese Bewirtschaftung dieser steilsten Weingärten, die es gibt bei uns in Österreich. Und da haben wir halt die steilsten im Spitzer Graben, weil die Kalkofen hat ein Gefälle von 78% und das ist halt mit dem Abstand eines der steilsten Sachen, was es gibt. Und da war die Notwendigkeit, hier Wein für zu produzieren oder Trauben zu produzieren, um ein paar Cent oder ein paar Eurocent zu bekommen fürs Kilo Trauben, das wurde halt weniger. Und der Generationswechsel war halt auch da. Früher war es ganz, ganz klassisch rollenverteilt, sage ich jetzt einmal. Die Frau hat den Weingarten gemacht am Vormittag und unter der Woche. Der Mann hat am Wochenende die schwere Arbeit gemacht im Weingarten. Und so haben die eben als Nebenerwerb quasi immer ein, zwei Weingärten mitbearbeitet. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Es sind beide arbeitstätig. Die junge Generation arbeitet nicht mehr so. Das ist halt auch ja, den Generationen geschuldet, also der Entwicklung. Mhm.
Michael, sag du mir doch nochmal, wie das dann tatsächlich dann losging, wie die ersten Arbeitstage ausgesehen haben, als ihr dann damals im Grunde genommen noch in einer Garage oder in einem Schuppen gestartet seid. Was hast du mir gesagt, als ich bei euch war im Sommer, dass ihr mit Hacke, Schippe und Schubkarren im Grunde genommen arbeitet und das konsequent ökologisch. Wie ist es losgegangen?
Ja, das war eigentlich recht spannend, weil ich meine, Franz und ich, wir kamen im September, ja genau, im September kamen wir dann eben Die letzten 4 Wochen von unserer Reise haben wir in Asien verbracht. Wir kamen im September aus Asien zurück. Und während unserer ganzen Reise, wir wollten das, wir sind, entweder ist man Freunde oder eben nicht, und wir haben da nicht auf jeden Cent geachtet. Wir haben dann einfach so ein kleines Buch gehabt und da haben wir immer eingetragen, wer was bezahlt hat. Und dann, wenn die Seite jetzt voll war, wurde ein Strich drunter gemacht. Jetzt hat man gesehen, okay, der Franz hat gerade mehr bezahlt, jetzt zahle ich dann mal die nächsten Sachen wieder, weil ich bin im Minus. Und wie ich dann, und dann waren wir beide bei anderen Betrieben. Der Franz war beim Weingut Högl für die Lese, ich war bei Bürglin Wolf für die Lese, und dann bin ich hergekommen und wir haben den Weingarten gekauft gehabt. Ja, gut, jetzt fahren wir da an einem Samstag in den Weingarten, schauen uns das an und haben uns gedacht, passt, wir arbeiten gleich was, wir machen gleich was. Naja, gut, wie dann ist uns aufgefallen, wie sollen wir zwei Deppen jetzt da was arbeiten? Wir haben weder eine Schere mit, noch da müssen wir, da brauchen wir eine Motorsäge, da brauchen wir was an Freischneider, an Beißzange. Wir haben gar nichts da gehabt. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann fahren wir jetzt mal in den Baumarkt und kaufen ein. Und dann stehen wir an der Kasse, zahlen. Ja, ist ja wurscht, machen wir so wie in Australien, Neuseeland. Jetzt zahlt mal einer und das nächste zahlt der andere. Wir schreiben das auf. Ja, wir haben da wirklich so blauäugig gedacht, dass wir das so mit unserem, weil wir arbeiten ja für andere Betriebe, dass wir das so finanzieren können. Ja gut, aber dann, wenn du nur so ein bisschen Werkzeug brauchst, geht es noch. Aber dann ging es halt daran, dass wir den Weingarten auspflanzen wollen. Ja, dann 800 Rebstöcke, dann die ganzen Weingartensteher, die Anker, die Drähte. Ja, das hat ja alles einen Haufen Geld gekostet. Da waren wir rucki-zucki allein für das Auspflanzen. Haben wir 12.000, 13.000 Euro gebraucht für den ersten Weingarten, kann ich mich erinnern. Ja, gut, und wir wollten unsere Eltern nicht fragen, weil wir gewusst haben, okay, wenn das jetzt ein Weingarten ist, es werden ja hoffentlich noch mehr dazukommen, wie das muss ja anders funktionieren. Ja, dann sind wir zur Bank und haben denen erklärt, was wir vorhaben und was wir machen wollen. Und das war dann, wir waren dann eigentlich überrascht, dass das so problemlos ging. Dann haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir da gemeinsames Girokonto und dann machen wir mal einen Überziehungsrahmen von 20.000 Euro. Okay, gut, machen wir. Ja, das hat ja keine 2 Monate gedauert, dann war das Geld weg. Ja, und so haben wir dann weitergemacht aber das Gute ist ja, der Franz hat sie vorhin schon gesagt, dass der Spitzergraben ja recht einfach ist, oder das meine ich positiv gesagt, recht bäuerlich und kann recht rau werden vom Klima her, kann aber eben auch immer sehr dankbar sein, jetzt, wenn es so warme Jahrgänge sind. Und genauso sind auch die Leute. Ehrlich, sagen die Meinung, respektieren aber, wenn wer sich richtig reinhängt und sieht, dass man was macht. Weil wir waren ja jetzt niemand, der jetzt daherkommt, einen Investor hat und mir das einfach dahinter stehen als Gesicht, aber in den Weingärten sind unbekannte Gesichter. Sondern die Leute haben ja gesehen, dass wir haben gearbeitet bis um 5 bei anderen Betrieben und dann schnell weg und dann ab in den eigenen Weingarten. Im Sommer ist schon bis um 9 hell. Jeden Samstag, jeden Sonntag. Jeder Feiertag war wirklich für uns ein Feiertag, weil wir uns so gefreut haben, dass wir mal einen ganzen Tag im Weingarten arbeiten können. Und dann ging das dadurch, dass wir den ersten Weingarten so schnell ausgepflanzt haben, war das fast ein Selbstläufer. Dann kam ein Anrufer, ich hätte den Weingarten. Ihr habt das so super gemacht, in der Schön, wollt ihr meinen Weingarten haben? Dann haben wir im selben Jahr haben wir einen Weingarten im Kalkofen gekriegt. Im nächsten Jahr kam was am Training dazu, kam was in der Brandstadt dazu.
Musstet ihr denn, Michael, musstet ihr immer wieder neu pflanzen oder konntet ihr auch zum Teil noch auf den Bestand zugreifen?
Ja, Gott sei Dank, die nächsten 3 Weingärten, die dazu kamen, waren alle bestockt. Den Kalkofen, den wir gekriegt haben, den haben wir kaufen können, der war ungefähr zur Hälfte bestockt. Im nächsten Jahr kam der Training, ein Pachtweingarten dazu, der war komplett bestockt, ist auch noch heute so, wie er ist. Dann kam die Brandstadt dazu. Da haben wir einiges mittlerweile an Arbeit investiert. Hat sich ein bisschen geändert, weil da waren auch Zweigeltriebstöcke drauf, St. Laurent. Die haben wir rausgerissen, haben neu gepflanzt und haben einiges, ja, Drähte tauschen müssen und Backstall und ja, eine Arbeit, Geld, Zeit investiert. Ja, und dann so ganz genau weiß ich dann nicht mehr von der Chronologie her. Die ersten 4 weiß ich noch. Dann kam wieder was am Training dazu, genau. Und so hat dann eins das andere ergeben. Das war dann, Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben einfach dann alles, was uns angeboten worden ist, natürlich nehmen wir es. Weil wir wollen ja vorankommen, wir wollen weiterkommen. Und das war spannende, arbeitsreiche Zeit und ich würde behaupten, 5 Jahre, die ersten 5 Jahre kamen uns vor wie ein Jahr.
Wahnsinn. Und ihr habt von Anfang an ökologisch gearbeitet, glaube ich, ne?
Immer, also für uns kam nichts anderes in Frage. Wir haben halt von einigen wirklichen erfahrenen Profis gehört, es funktioniert im Graben nicht, Burschen, macht euch das Leben nicht schwer. Ja, dann haben wir gesagt, der Muttenthaler und der Malbec machen das ja auch. Warum? Und in der Südsteiermark, die machen das auch. Und die haben keine 550 Millimeter im Jahresdurchschnitt Niederschlag, sondern die haben 850, 900. Ja, wieso funktioniert das bei denen und bei uns soll es nicht funktionieren? Das ist ja gerade erst recht. Also wir haben immer gesagt, wenn es wirklich nicht funktioniert, wenn wir dort zu blauäugig sind und es funktioniert wirklich nicht, ja, dann hören wir halt auf, dann war das ein schönes Hobby, haben ein paar Tausend in den Sand gesetzt und eröffnen dann eine Weinbar.
Genau. Ich habe mir ja die Lagen mal angeguckt. Es sind zum Teil ja sehr steile Lagen. Das habt ihr ja schon angedeutet. Was ich auch gesehen habe, ist eine Unmenge an Trockenmauern. Und wenn ich beides zusammennehme, steile Lagen, Trockenmauern und noch ökologische Bewirtschaftung, dann fällt mir nur eins ein, das müssen doch extrem viele Arbeitsstunden, im Jahr bedeuten, oder?
Sehr viele, ja. Also, wie gesagt, das war, wir haben uns über jeden Feiertag gefreut, weil wir einen ganzen Tag haben im Weingarten arbeiten können. Und für uns war das, wir haben doch nie die Stunden gezählt oder irgendwas. Oder es war, manche sind ja sehr kleinkariert, muss ich jetzt fast sagen. Die haben uns dann gefragt, ja, wie macht denn ihr das? Ihr müsst ja irgendwie die Stunden, wenn jetzt einer mehr arbeitet, der andere weniger. Ja, ich weiß es nicht, das war nie ein Thema für uns, das war wurscht, aber ja, gerade wenn du die Trockensteinmauern ansprichst, da haben wir halt ein riesiges Glück gehabt, dass in dem Jahr, in dem wir gestartet haben, ist im Franz sein Vater in Pension gegangen. Und Franz sein Vater, der kann alles. Der ist gelernter Mechaniker. Der repariert uns jedes Auto, jede Maschine. Also wir haben noch nie mit einem Auto oder mit einer Maschine in eine Werkstatt fahren müssen. Das macht alles er.
Ist viel wert.
Und ja, das ist unbezahlbar. Und der hat schon, hat der Franz gesagt, der hat schon immer gesagt, ihn wird das interessieren, das Trockensteinmauern. Ja, jetzt haben wir gedacht, dann geben wir ihm die Möglichkeit.
Er
Und
sich
also
austoben.
die Quadratmeter, die er uns schon gemauert hat, das kannst du nicht mehr zählen. Also das ist nicht mehr zählbar. Das ist jedes Jahr wieder. Und wir haben jetzt vor 3 Wochen angefangen mit der Rekultivierung von einem 30 a großen Weingarten, also genauso groß wie das, was wir bisher haben, direkt nebendran am Kalkofen, das brach liegt, das verwildert ist, verbuscht ist. Und wir haben jetzt nur mal 4 Terrassen abräumen lassen. Also wir haben vorher das ganze Gestrüpp und alles wegmachen lassen und ein Bagger ist dann reingefahren, der uns so kleine Wege macht, dass wir mit unserem Einachser, mit dem Köppel, mit diesem Handgerät fahren können. Ja, und allein das sind jetzt wahrscheinlich wieder 200 Quadratmeter Mauern. Aber das sind nur 4 Terrassen von 10. Also da hat er wieder, da müssen wir, also wir haben dann auch, wir helfen dann auch schon, aber das, was wir machen, ist ein Bruchteil, weil wir halt die andere Arbeit machen müssen.
Ja, also gerade im Kalkofen ist es extrem, ne?
Das ist die steilste Lage, die
Ja,
wir haben.
ja,
Die hat
ja.
eine Hangneigung von 78%.
Wahnsinn, ja.
Ja, also der Franz sagt immer, das ist der Hahnenkamm der Wachau. Also wenn Fans, die sich beim Skifahren ein bisschen auskennen, die Mausefalle ist der steilste Part und die hat 82%.
okay. Und mitunter ist es auch warm dort, ne?
Sehr warm, also heiß. Nach 10 Uhr morgens am Vormittag in einem richtig warmen Sommertag, Juli, August, furchtbar, brauchst dort nicht mehr hin. Also auch wenn wir Pflanzenschutz machen, das ist immer das allererste, wo wir starten, weil es später viel zu heiß wird.
Moin zum
Das
Fünf.
ist nicht nur für, ja, vor 5. Also da schauen wir, dass wir um 4:30 dort sind. Mit den ersten Sonnenstrahlen, so dass man was sieht. Also im Finstern auf Terrassenarbeiten ist ein No-Go, das geht nicht. Das ist zu gefährlich. Aber ist nicht nur für uns zu anstrengend, sondern für die Reben. Die werden ja dann jedes Mal Pflanzenschutz ist ja ein Stress für die Rebe. Trocknet die Rebe auch aus und es ist gescheiter, okay, morgens, es hat abgekühlt in der Nacht und morgens früh sind die Rebstöcke noch relativ, ja, frisch, etwas kälter. Und dann funktioniert es eigentlich gut.
Ihr habt mir gesagt, Drenning sei eure liebste Lage, stimmt das?
Ja. Also, wie wir das erste Mal am Training waren, das ist ein Traum. Du hörst kein Auto, du hörst gar nichts. Du glaubst fast, du wärst in Tirol oder in Vorarlberg. Weil genau gegenüber gibt es einen Biohof, die haben dort ihre Kühe auf der Weide stehen mit ihren Glocken. Das ist das Einzige, was du hörst. Das ist traumhaft.
Franz, wir waren ja gemeinsam im Training, das hast du mir gezeigt. Du hast damals gesagt, dass hier auch vom Boden her das ein bisschen anders ist. Ihr habt ja sehr viel Gneis-Variationen, ne? Orthogneis und verschiedene andere Gneis-Variationen. Aber hier sei auch ein bisschen Graphit und Kalk, erinnere ich mich, dass du davon
Richtig.
gesprochen hast. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal für diese Lage?
Total, ja. Also es gibt ganz, ganz wenige Weinberge der Welt, wo Graphit im Boden vorkommt. Und der Spitzer Graben ist geologisch irrsinnig spannend, weil man, was ein Mosaik ist aus verschiedensten Gneisformationen mit verschiedenen Einflüssen. Also ob es jetzt in der Bruck, wo ein bisschen Katzengold und ein bisschen was Schiefriges ist, oder im Kalkofen, wo der Spitzer Marmor durchkommt, haben wir immer am Training diesen Graphit. Also Mühldorf, der Ort, also der, was am Fuße vom Training liegt, da gab es um 1900 eines der größten größten Graphitbergwerke,
Okay.
wo man wirklich im großen Stil ganz, ganz reinen Graphit abgebaut hat. Also die haben über 100 Bergarbeiter gehabt. Und diese Stollen sind auf der Rückseite vom Training und auf der anderen Seite sind die Weinberge. Und wenn wir jetzt neue Terrassen anlegen oder neue Stöcke pflanzen und eine neue Mauer machen und wir graben darunter, dann kommt man auf diesen verwitterten Gneis und dazwischen hat man dann diesen Graphitstaub drinnen, diese schwarze Streifen mit Graphitstaub und ein bisschen Kalk und irrsinnig mineralischer Boden macht es irrsinnig spannend für Riesling, also perfekter Rieslingboden.
Ja, wir haben den ja, habt ihr mir ausgeschenkt. Das war ein Wein mit auf der einen Seite einer irrsinnigen Power. Und trotzdem hat er was Leichtes und was Finessenreiches gehabt. Das fand ich also eine große Spannung, die er da ausgestrahlt hat.
Nee, ich glaube, das schaffen wir beim Training, weil der Training hat die andere Besonderheit, also nicht nur der Boden, sondern das sehr, sehr Spezielle am Training ist auch die Höhenlage. Also der höchste Weingarten in Niederösterreich auf 550 Meter.
Okay.
Also die Donau fließt auf 200 Meter, wir sind auf 550 und rein süd ausgerichtet. Also Südlage, hoch oben, lange Vegetation, genialer Boden. Diese Kombination macht wahrscheinlich diese sehr, sehr finessenreiche Struktur, was Riesling bringen kann.
Aber es ist rauer und kalter letztlich als in den anderen Lagen, die ihr bewirtschaftet.
Ist es ja, es ist immer windig. Also es ist eine Windlage. Da geht immer der Wind, es geht immer ein Lüftchen, auch im Sommer, auch wenn es noch so warm ist, wo dann im Kalkofen schon wirklich die Hitze steht und du mittags oder am späten Vormittag schon nicht mehr arbeiten kannst. Ist am Training noch immer ein Lüftchen, also da weht immer der Wind durch. Hat auch natürlich den Vorteil, wenn es einmal regnet, und es regnet viel bei uns oder immer wieder, Gott sei Dank, dass es schnell abtrocknet. Und das ist auch so ein Punkt. Die Trauben trocknen relativ schnell ab, dadurch sind wir halt nicht so fäulnisanfällig und haben durch die Höhenlage, also durch diese ganzen. Durch diese Komposition von diesen verschiedenen Einflüssen einfach die Chance, eine extrem lange Vegetationsperiode zu haben. Das heißt, die Traube hängt irrsinnig lang am Stock, wird physiologisch vollreif, aber nicht überreif. Und das macht es eben so interessant auch für Riesling.
Ja, gerade lange Vegetationsperioden mag ja die Riesling-Traube, ne?
Genau,
Ja.
ja, drum,
Und
also.
wenn ich mich erinnere, Franz, dann haben wir vom Training rübergeguckt in die Lage Bruck, oder?
Genau, sicher
Und
die bekannteste.
die ist, ja, das weiß ich gar nicht genau, aber ich kann mich noch erinnern, dass das eine ganz andere Ausrichtung hatte. Die war mehr so westlich oder südwestlich. Und
Südwestlich, genau.
dann ist sie ja quasi eine Lage, die von der Abendsonne profitiert, ne?
Richtig. Also die Brugg ist sicher die bekannteste Einzellage im Spitzergraben. Natürlich auch bekannt geworden durch das Weingut Högl, der immer schon sehr viel in der Brugg hatte und die Lage auch wirklich auf die Landkarte gebracht hat. Von der Bodenformation natürlich auch spannend, aber also die Brugg erzählt eine ganz andere Geschichte. Die Brugg hat eben diesen sehr, sehr verwitterten Gneis, also nichts Hartes, sondern sehr zermahlenes, Feines, mit diesem Katzengold, mit diesen leichten Schieferanteilen drinnen, ein bisschen Amphibolithen. Und was sie hat, sie ist eben südwestlich ausgerichtet. Das heißt, sie braucht viel, viel länger, dass sie sich erwärmt. Das heißt, sie liegt, am Morgen ist es immer kühl, dafür hat man lang Abendsonne. Dadurch ändert sich einfach die Vegetation, die Periode, ändert sich der Einfluss einfach von dem ganzen mikroklimatischen. Und Bruck ist immer das Filigranste bei uns, was wir haben. Also das ist immer so, ich sage immer, das ist die Ballerina von den Rieslingen. Das ist immer so ganz was Feines, was Tänzelndes, was sehr Muskulöses, aber doch wieder sehr fein.
Und noch was Kühles hat sie, ne?
Genau.
Ja. Michael, was mir bei der Verkostung eurer Weine aufgefallen ist, dass ihr in einigen Lagen nur Riesling gepflanzt habt und in anderen Grünveltliner. Ich weiß zwar, dass da auch noch eine andere Sorte eine Rolle spielt, kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber im Grunde genommen
Eine untergeordnete Rolle.
sehr untergeordnet, sehr, sehr untergeordnet. Aber diese zwei spielen eine große Rolle. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Riesling die Nummer eins ist. Jedenfalls habt ihr drei Lagen, nämlich Trenning, Kalkofen und Bruck. Da habt ihr den Riesling und ihr habt
Genau.
Brandstadt und dann gibt es noch eine andere Lage. Schön heißt die. Da ist es der GV, ne? Der
Genau,
Grüne Veltliner. Was hat das für eine Bewandtnis und wieso diese Aufteilung?
ja, also in unserem Sinn, ich muss ein bisschen anders anfangen. Wir sind, wenn man jetzt die Historie, oder die Historie, das ist immer schlecht, sondern also die letzten 30 Jahre der Wachau hernimmt, dann machen das ja sehr viele Betriebe so, dass man hergeht, aus einer Lage was rausliest, vielleicht für eine Steinfeder, wenn man Mitglied ist bei der Vinea, dann vielleicht für ein Federspiel und dann die letzten Trauben, die bleiben hängen für den Smaragd. Wir sind nicht mehr Mitglied bei der Vinea Wachau, aber haben es vorher auch anders gemacht. Wir sehen ein Weingarten immer als ein Wein. Also für uns ist es nicht so, dass man jetzt aus einem Weingarten zwei oder drei Weine machen kann. Die Rebsorte ist dann auch untergeordnet. Also der Weingarten ist das Buch, wenn ich so sagen will, und die Rebsorte ist nur ein Kapitel davon. Und das Buch, der Weingarten, gibt vor, welche Rebsorte dorthin gehört. Entscheidende Faktoren sind das Mikroklima, sind der Boden, die Ausrichtung der Lage, und es spielt natürlich auch vielleicht die Historie eine Rolle, aber das ist dann bei uns so die untergeordnete Rolle. Und wir gehen dann bei den Lagenweinen nicht her und lesen was raus und sagen, und der Rest bleibt hängen für den Lagenwein, sondern wir arbeiten das Ganze ja so, dass nur so viel drin hängt, dass alle Trauben, die drin hängen, Lagenweinqualität haben.
Verstehe.
Und das ist unser Gedanke. Dann kann es natürlich trotzdem sein, dass wir den Weingarten zwei oder dreimal lesen. Aber vielleicht wollen wir eine Charge haben wollen mit einer etwas höheren Säure und vielleicht die letzte Charge haben wollen, die etwas mehr ausgereift ist.
Hast du in Neuseeland gelernt?
Ja, das haben wir. Das ist eigentlich genauso, wie es Pyramid Valley macht. Die haben ihre vier Blocks gehabt. Das war dann zwei Pinots, zwei Chardonnays und alles andere, was sie gemacht haben, war dann ja Traubenzukauf. Da haben sie dann eine eigene Linie gemacht. Aber da wurde auch nicht vorgelesen und ein Erstwein gemacht oder ein Zweitwein gemacht, sondern wir definieren Weingärten. Wir haben ja unsere außerhalb dieser fünf Lagen, was natürlich, also ich sage mal, das top ist bei uns, haben wir zwei Ortsweine. Und jetzt gehen wir zum Beispiel für den Ortswein Grabenwerk, ein Wein, ein grüner Veltliner, nur aus dem Spitzer Graben, auch nur Terrassenlagen, gehen wir jetzt auch nicht her und lesen aus unseren beiden Einzellagen, Schön oder Brandstadt, Trauben raus und sagen, und der Rest bleibt hängen jetzt für den Lagenwein. Sondern wir definieren die Weingärten. Und da geht es dann um Tiefgründigkeit, wie muss ich der Rebstock wählen, wie ausgelastet ist der Rebstock, ist das von der Ausrichtung her oder vom Boden her Lage oder nicht, Alter der Rebstöcke. Und da definieren wir ganze Weingärten. Und da wird dann auch nicht hin und her getauscht, sondern das sind die Weingärten für den Ortswein. Und das sind, weil gerade in der Brandstadt haben wir vier, fünf verschiedene Parzellen. Und das sind eben in der Brandstadt die zwei Parzellen, die für den Lagenwein hergenommen werden.
Aber nochmal jetzt zu den Rebsorten. Ist es richtig, dass ihr dann den grünen Veltliner eher in den tiefgründigeren, humusreicheren Lagen habt und
Genau.
den Riesling in den etwas steinigeren?
Ja, genau. Natürlich, wenn man so wie mir jung anfängt, und wir haben ja jetzt beide, auch wenn der Franz hier aus der Region kommt, aber der hat in den Weingärten vorher noch nicht wirklich viel gearbeitet gehabt. Ich finde, dass man das auch am jungen Betrieb oder wenn man neu startet, Zug stehen muss. Wir haben natürlich auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir unsere Weingärten, die Lagen kennenlernen. Und dann haben wir einen Weingarten am Training bekommen. Haben uns irrsinnig drüber geärgert. Warum hat man so ein Sch Entschuldigung, so einen Mist früher gemacht? Ein Weingarten, 20 A, drei Rebsorten. Riesling, Grüner Veltliner und dann unser, wir haben es schon angesprochen, Neuburger. Wir haben uns irrsinnig drüber geärgert. Im Nachhinein war das das Beste, was uns hat passieren können. Es kamen dann der extrem warme Jahrgang, zwei. Und dann hat man in diesem Weingarten perfekt gesehen, okay, welche Rebsorte gehört am Training hin? Die Rieslinge standen super da, die Neuburger, so lala, die Veltliner waren hin. Null Ertrag, weil es einfach viel zu warm, zu trocken, zu karg war. Und das war für uns dann auch so ein super Lernbeispiel, über das wir uns vorher geärgert haben. Aber im Nachhinein hätte uns eigentlich nichts Besseres passieren können, als dass man die drei Rebsorten dort stehen hat. Dann ist es so, man lernt ja
Man
daraus
lernt
dann.
da, ja. Das ist ja auch im Grunde genommen, wenn ich jetzt noch mal einen Blick auf die gesamte Wachau werfen darf, dann haben wir ja da durchaus eine Situation heute, wo man sich manchmal fragt, Mensch, ist der grüne Veltliner da tatsächlich zukunftsfähig, ne?
Ja, gute
Aufgrund des,
Frage.
ja, siehst du das auch so?
Ja, zu 100%. Also, ich sehe dann einfach Lagen, auch Lagen, die in den letzten Jahren, erst vor 5, 6, 7 Jahren ausgepflanzt worden sind. Richtig coole, karge, steile Terrassenlagen, in denen dann grüne Veltliner ausgepflanzt wird. Das funktioniert auch, aber nur aufgrund einer Bewässerung
Genau.
und aufgrund von Dünger, weil man halt Stickstoff dazu gibt ohne Ende. Jetzt frage ich mich, ob das Sinn der Sache ist. Warum pflanze ich dann dort nicht Riesling hin? Das
Ja,
hat
ja, ja.
natürlich, das ganz klar, das verstehen wir auch alle, es hat eine richtige Veltliner Bewegung gegeben in Österreich. Eine Rebsorte, mit der man ja fast ein Alleinstellungsmerkmal hat. Weltweit gesehen, es gibt ein bisschen was in Tschechien. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das wird ja auf dem Weltmarkt kaum wahrgenommen. Und jetzt hat man halt so Länder wie Australien, Neuseeland, die ein bisschen anfangen, mehr Neuseeland. Jetzt hat man vielleicht sogar die Pfalz, wo es vier, fünf, sechs Betriebe mittlerweile gibt, aber das ist ja alles ja, in sehr kleinem, überschaubaren Rahmen. Aber es gibt halt Veltlinerlagen und es gibt halt Rieslinglagen. Es gibt. Also wir sehen ganz wenig Übereinstimmungen für eine Lage, auf der beides funktioniert. Natürlich kannst du auch in einem tiefgründigeren Boden ein Riesling hinpflanzen, aber dann ist es okay, dann kannst du da vielleicht einen schönen, braven Wein draus machen, aber keinen richtigen Lagenwein, mit dem du halt vorne mit dabei sein
Und
möchtest.
umgekehrt, der grüne Veltliner, der liebt genau diese tiefgründigen, etwas humusreicheren Lagen.
Genau.
Er braucht auch ein bisschen mehr Wasser, ne? Der Riesling kommt auch mit ein bisschen weniger zurecht. Ich kann mich noch erinnern, Roman Horvath, den habe ich im Sommer mal besucht.
Ja.
Ich meine, der sagte mir, ja, auf so eine ähnliche Frage, ja, es gibt da vielleicht Probleme, aber die Wachau ist so ungeheuer mit dem grünen Veltliner eins und verwachsen, dass eine Zukunft ohne diese Rebsorte nicht denkbar ist. Also nach dem Motto, er verlangt eher von sich und von allen anderen Winzern Anpassungsmaßnahmen im Weinberg über Begrünung vielleicht und über anderes Blattmanagement und so weiter, um mit den Herausforderungen auf diese Art zurechtzukommen, statt auf grünen Veltliner zugunsten des Rieslings umzusatteln.
Würde ich ihm, ich hoffe, der Roman ist mir nicht allzu böse, ich gebe ihm da zum Großteil recht, zum Großteil gebe ich ihm schon recht. Wenn man allerdings die Historie der Wachau etwas betrachtet, da muss man nur 60, 70 Jahre zurückgehen, hat der Riesling einen Anteil von über 50% gehabt. Mittlerweile sind wir beim Riesling bei ungefähr 25% und beim Veltliner eben bei 65%. Das heißt, es wurde schon der Veltliner auch sehr gepusht. Es wurde markant. Also wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt unsere Lage schön als Beispiel her. Das war der allererste Weingarten, den wir ausgepflanzt haben in der Wachau. Wir waren sehr jungfräulich, haben natürlich die Lagen auch nicht so gekannt. Im Nachhinein ist sie schön. Ja, es ist so eine Kannlage. Ja. Wir haben Veltliner gepflanzt, weil die schön in der Wachau mit Veltliner verknüpft ist. Also aus der Historie gesehen gab es in der Schön immer schon Veltliner. Bekannt geworden ist die Lage mit Veltliner. Jetzt haben wir einen Weingarten, der so mittendrin im Berg liegt, sehr steil ist, komplett nach Süden ausgerichtet ist. Und Gott sei Dank, das ist, würde ich behaupten, vielleicht das Einzige, was wir bei dieser Auspflanzung richtig gemacht haben, haben wir die Stöcke sehr, sehr dicht gepflanzt. Das heißt, wir haben einen Stockabstand von 80 cm und haben einen Zeilenabstand von schwanken zwischen, je nachdem, das ist von Terrasse zu Terrasse unterschiedlich, von 85 bis 95 Zentimeter.
Oh ja.
Ich glaube, dass das halt ein großer Punkt ist, wie man dem entgegenwirken kann, was eben auch der Roman gesagt hat, dass man eben Sachen finden muss, dem man dem entgegenwirken kann, dass der Veltliner doch funktioniert. Er sollte auch weiter funktionieren. Ich bin auch davon sicher, er wird weiter funktionieren. Nur halt nicht auf jeder Lage. Das Zweite, also es gab ja früher oder vor, ich würde behaupten, vor 10, 15 Jahren gab es eben noch die Meinung, zu dicht bepflanzt, ja, zu hohe Konkurrenz und zu wenig Wasser. Mittlerweile die neuesten Studien belegen, je höher die Konkurrenz, desto besser die Wasserversorgung.
Mhm. Geht in die Tiefe und, die Wurzeln oder was?
Genau. Mhm. Und das Zweite, ein zweiter Punkt, den du auch angesprochen hast, ist eben das Laubmanagement. Das heißt, einfach eine gute, hohe Laubwand. Und dass man dann einen großen Bereich, und das ist bei uns eben der Traubenbereich, es gibt andere Studien, die sagen, okay, wenn man nicht zu viele Blätter bei den Trauben weggeben soll, dann sollte man die Mitte freimachen, so eben weniger Verdunstung und ja, dann funktioniert es auch. Wir haben es halt gern sehr luftig, sehr locker im Traubenbereich, was für uns eben auch noch den Vorteil mitbringt, die Gerbstoffeinlagerung, die wir gerne haben. Mhm. Weil gerade in wärmeren Jahrgängen ist unsere Idee vom Wein machen oder von einem Wein, ist es ja super, wenn man einen Gerbstoff hat in Verbindung dann mit einer Säure, die nicht ganz so hoch ist, weil Gerbstoff dann Struktur gibt und etwas Säure vorgaukelt. Ja.
Mhm. Ja, das gibt eine andere, aber doch in der Summe vielleicht eine ganz ähnlich homogene Balance, ne?
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, abschließend stimme ich dem Roman zu. Die Wachau ist sehr tief verwurzelt mit grünen Veltliner. Und man sollte Möglichkeiten finden, und es gibt ja auch welche, wie man den grünen Veltliner auch hier die nächsten Jahre überlegbar Fähigkeit machen kann.
Franz, noch mal eine Frage an dich. Wir haben ja gerade noch mal so ein bisschen Wachau und Wachau-Probleme und Perspektiven besprochen. Ich denke, es gibt kaum jemand, der sich den Piwis zuwendet? Erste Frage. Und eine zweite Frage ist, dass mir natürlich aufgefallen ist, euch sicherlich auch, dass der Steinfeder als Kategorie für leichte Weine, der für Frische und Leichtigkeit steht, ja absolut ins Abseits geraten ist. Und auf der anderen Seite ist ja im Moment kaum eine Weinkategorie zeitgemäßer als ein Wein, der eben Frische und Leichtigkeit transportieren kann. Würdest du mir da zustimmen oder sehe ich da was falsch?
Das ist eine gute Frage. Die Kategorie Steinfeder galt nie als hochwertiger Wein und ich glaube, das ist das Problem mit Leichtigkeit. Wir haben einfach die Möglichkeit, sehr, sehr ausdrucksstarken, charaktervollen Wein zu machen mit geringen Alkoholwert. Das heißt, Rieslinge mit 12, mit 11,5 Alkohol, die extrem ausdrucksstark sein können, genauso wird Lina. Aber so wurde es nie gesehen bei einer Steinfeder. Aber das ist auch gar nicht mehr die heutige Geschichte. Das ist einfach eine Kategorie, die sehr erfolgreich war, wo sie aber wahrscheinlich alles weiterentwickelt hat und aktuell nicht mehr wahrscheinlich die große Kategorie ist oder sein kann.
Okay. Mir ist das nur aufgefallen, dass ja zumindest von den Kategorien her die Wachau da eine Kategorie hat, die im Grunde genommen ja als solche in ihrem Urverständnis, wenn man das nicht jetzt verwechselt mit einem einfachen Wein, ne? Federspiel und Smaragd sind sozusagen nur die qualitativen Steigerungen von diesem Einstiegssteinfeder. Wenn man es als sehr guten Wein eben aber von dieser eher frischen, leichteren Art betrachtet, dann ist das ja etwas, was im Moment einfach zeitgemäß ist und viele Konsumenten begeistern könnte. Also ist das Klima und die Qualitätsbemühungen der Winzer insgesamt quasi in einer Zangenbewegung so vorangegangen, dass diese Kategorie im Grunde genommen gar nicht mehr existent ist?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es hat sicher auch dem Klimawandel zu Schulde, dass das sich ein bisschen verschoben hat natürlich. Aber es ist auch die Sache, dass man halt die Kategorien mit der Zuckergradation gemessen hat oder noch immer misst. Und es quasi durch das in den Köpfen der Winzer sicher auch war oder ist, eine Steinfeder muss immer ganz zeitig geerntet werden, dass sie ja nicht viel Zuckergradation hat. Was aber
und dann ist die physiologische Reife noch gar nicht heutzutage
richtig,
da.
Richtig, ne? Genau. Ja, genau auf den Punkt möchte ich eigentlich hin, dass die Weine einfach diese physiologische Reife nicht haben und dadurch einfach simpler wirken und das, ob das gut ist oder nicht, ist die Frage, ja.
Und Piwis, Franz, gibt es da Entwicklung in der Wachau oder kommt das gar nicht in Frage?
Für mich das Uninteressanteste, was es gibt. Persönlich.
Wieso?
Zu wenig Ausdruck, glaube ich.
Könnte es nicht sein, dass wir alle miteinander noch viel zu wenig Erfahrungen haben mit diesen Sorten. Wenn wir da mal überlegen, wie viele Jahrzehnte und Jahrhunderte andere Rebsorten sozusagen Chancen hatten, sich dahin zu entwickeln, wo sie heute sind, und mit ihnen dann auch die Menschen, die sie an bestimmte Terroirs adaptieren konnten, bestimmte Vinifizierungsoptionen getestet haben, bis dann mal im Ergebnis der optimale Weg gefunden worden ist. Ich sage es deshalb, weil natürlich aus Nachhaltigkeits- und ökologischen Gesichtspunkten das ja schon ein Argument ist.
Das ist ein Argument und ist auch eine große Geschichte. Aber das große Fragezeichen für mich ist, schafft es, wenn man den Ausgangspunkt sieht als ich möchte die so leiten, dass sie mir das Bestmögliche bietet, kann sie dann auch den Platz widerspiegeln, kann sie auch Charakter und Terroir zeigen? Das ist für mich noch unklar. Das verstehe ich halt nicht. ob das funktioniert.
Ich verstehe das, was du sagst. Und ich denke noch einen Schritt weiter. Man kann vielleicht, es gibt Terroirs, wie vielleicht die Wachau insgesamt, zumindest ein Großteil, Spitzergraben sowieso, wo man sagt, Mensch, die sollte man wirklich den Klassikern, ne, den Europäern vorbehalten, und sollte da, wo wir einfach andere Voraussetzungen haben, wo die Lage einfach sowieso nicht dazu geeignet ist, um wirklich in die Extreme zu gehen, ne? Besonderheiten davor zu locken oder überhaupt Herkunft in die Flasche zu bringen, dass man vielleicht dafür diese einfachen Weine zumindest da eine Lanze bricht für diese Sorten.
Das ist richtig. Da muss ich eigentlich sagen, da denke ich vielleicht zu kompliziert, weil ich es für mich immer nur um die Herkunft und um das Terroir und um die Aussage geht, des Platzes, wo sie wächst. Aber wenn man es jetzt im Großen und Ganzen sieht, dann ist deine Aussage jetzt schon sehr richtig, dass man für Weine, die, sag mal, wir sprechen halt von Weinen, die oberste Pyramidenspitze repräsentieren, aber es gibt natürlich auch sehr viel Wein, der im einfacheren Stil konsumiert wird und im sehr großen Stil. Für das kann das natürlich ein Riesengewinn sein, das ist schon richtig, ja.
Ja. Michael, wir kommen jetzt ja so langsam auf die Zielgeraden. Bleibt mir noch zunächst mal darauf hinzuweisen, dass ihr ja nicht mehr in der Scheune, in der Garage, wo auch immer, wo ihr gestartet seid, jetzt zu Werke geht, sondern dass ihr seit ein paar Jahren ein eigenes, feines, kleines, sehr schön eingerichtetes Weingut habt mit einer tollen, angenehmen, hellen Vinothek, mit einer super schönen Aussicht. Da fühlt ihr euch wohl?
Ja, sehr. Also wir sind, also wenn du uns vor 5 Jahren gefragt hättest, dass wir den 20er-Jahrgang bereits in unserem neuen Weingut machen werden, dann hätten wir dich ausgelacht. Wir hätten gesagt, ja, wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Wir sind dann auch so Typen, wir haben uns immer mehr vorgenommen, als was man erreichen kann. Das kann auf der einen Seite sehr deprimierend sein, weil man vielleicht immer seinen Zielen ein bisschen hinterher rennt. Aber uns hat es eher motiviert, weil wir gesagt haben, ja, vielleicht schaffen wir es ja doch. Vielleicht schaffen wir es ja doch, den Weingarten jetzt dieses Jahr noch auszupflanzen. Obwohl wir die andere Arbeit nebenher haben. Und ja, und dann irgendwie, wir haben nicht immer alles geschafft, aber wir haben dann ja doch mehr geschafft, als was man vielleicht erreichen wird, wenn man sagt, na, wir machen nur so das Minimale. Und dann ist es eben die Idee aufgekommen mit dem Weingut, weil wir im 19er Jahr gesehen haben, wir stehen einfach an. Wir haben abgefüllt, haben während dem Abfüllen die leeren Tanks raustragen müssen, dass wir Platz haben für die gefüllten Flaschen, für die Gitterboxen, haben auf der Straße abfüllen müssen, dann wurde es irrsinnig warm. Wir füllen eigentlich immer so im Ende April ab und dann haben wir uns von den Nachbarn, es funktioniert immer irgendwie, da haben wir uns von den Nachbarn sämtliche Sonnenschirme ausleihen müssen, einen Haufen Sonnenschirme hergestellt. Ich meine, wir haben halt unfiltrierte, ungeschönte Weine und wenn die jetzt eine Stunde in der Sonne stehen, dann kann das gefährlich werden, ja. Das gleiche dann beim Etikettieren, wir haben uns für zum Etikettieren 2 Stunden hersitzen müssen, um einen Plan zu machen, wie wir das dann machen können, dass wir alles wieder reinkriegen. Und dann kam das halt auch, Kundenbesuche wurde immer mehr. Händler, Gastronomen, Privatkunden. Das war alles richtig schön und cool in unserer Garage als Newcomer. Und dann haben wir, da, wenn Leute kamen, haben wir einen Teppich hergelegt, haben ein Barrique-Fass hergestellt, hat alles seine Romantik und ist cool. Irgendwann wächst du aus dem heraus. Und dann war einfach die Idee, okay, wir wollen was Eigenes machen, was Kleines. Und wir haben alle Möglichkeiten durchgedacht. Okay, holen wir uns vielleicht 2, 3 so Kühlcontainer, machen so irgendwas Lässiges, Cooles, stellen die einfach her auf irgendeinem Platz. Und dann hat eigentlich so ein bisschen ein Anstoß hat dann mein Vater gegeben. Meine Frau und ich, wir wollten dann damals Haus bauen in Trandorf. Meine Frau kommt aus Trandorf. Und dann hat es einen Baugrund gegeben und anschließend an den Baugrund hat es ein Acker gegeben, eine Wiese. der gleiche Besitzer, der den Baugrund gehabt hat. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er uns nicht von dieser Wiese ein bisschen was verkaufen könnte, dass wir direkt anschließend einen Betrieb hinbauen könnten. Ja, dann war das Ganze recht unkompliziert. Dann hast du mal den Grund und dann fangst halt an zum Planen. Und im Nachhinein war das halt eine sehr glückliche Fügung, dass wir das gemacht haben. Wir haben im Jänner 2020 angefangen zu bauen. Genau, da hast du von Corona noch nichts gewusst. Das heißt, alte Preise, vor Corona-Preise, auch vor Krisenzeiten Preise, und ja, das war halt einfach alles irgendwie uns so in die Karten gespielt, ohne dass wir es wirklich gewusst haben. Und dann haben wir halt eben auch das Glück gehabt, dass die Bank gesagt hat, sie, ja, wir glauben an euch. Die letzten Jahrgänge, das hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Ihr habt immer das gehalten, was ihr versprochen habt. Ihr habt uns nie irgendwelche Zahlen vorgelegt, die unrealistisch waren, sondern wir haben immer gesagt, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen. Und wir haben immer sehr defensiv gerechnet mit allem. Das ist, du hast ja in der Weinbranche, das weiß ja jeder, du hast ja mehrere Preislisten. Dann hast du deine Privatkunden, du hast deine Händler, du hast deine Gastrokunden. Und wir haben immer alles kalkuliert, wenn, als ob wir 100% an den Handel verkaufen. Das heißt, mit den geringsten Einnahmen. Und so haben wir halt, ja, den Preis eigentlich, oder unsere Zahlen, die wir der Bank vorgelegt haben, jedes Jahr eine Spur weit übertreffen können. Und ja, es war halt, wir sind halt auch sehr ländlich. Das heißt, du bist auch mit deinen Bankberatern per Du, man kennt sich, man trifft sich, man sieht sich auf einem Fest in einem Restaurant. Aber das ist natürlich zweitrangig. Es geht ums Geschäft. Nur tust du dir halt leichter, mit denen ein bisschen zu reden, sage ich mal, wie wenn du zu einer XY-Bank gehst, wo du vielleicht bessere Konditionen kriegst. Aber du musst ja auch damit rechnen, dass in der Weinbranche, in der Natur, es kann ja mal ein Jahrgang extrem schlecht laufen. Und dann brauchst du ja trotzdem hinter dir und musst sagen können, ah, vielleicht können wir mal 6 Monate irgendwas nach hinten schieben oder irgendwas. Ist jetzt zum Glück noch nicht passiert, aber wir sehen eben, ach so, dieses Finanzielle als was sehr Persönliches. Und so, das ist vielleicht so Parallele zum Wein. Das ist ja auch was für uns ich sag mal, in dem Qualitätsbereich, in dem wir arbeiten, auch eher was Persönliches.
Hast du denn auch den Eindruck, dass die neue Location jetzt fürs Weinmachen und Lagern da auch nochmal qualitativ einen kleinen Schub obendrauf gegeben hat?
Ja, auf jeden Fall. Also allein deswegen, weil man bedenkt, die Jahrgänge werden meistens nicht kühler, sondern es werden eher wärmere Jahrgänge. Wobei wir ich würde behaupten, mit 18, das war so der Zenit, den wir bisher gehabt haben an warmen Jahrgängen. Und wir haben einfach die Möglichkeit, entweder das Traummaterial oder dann den gepressten Most runterzukühlen. Und das ist schon was sehr Wichtiges. Also wir arbeiten sehr antitechnisch, auch im Keller. Vorgabe war für uns selber, die wir uns gegeben haben. Wir bauen jetzt einen neuen Betrieb, aber wir wollen arbeitstechnisch diesen Garagencharakter beibehalten. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch nur eine Kühlsteuerung und ein Kühlelement, mit dem kannst du 4 Tanks runterkühlen. Das heißt, wir haben diese 4 Tanks so positioniert, dass wir vom Press aus über den Falldruck arbeiten können, dass wir immer einen von diesen 4 Tanks hernehmen als Absetztank, in den wir dann eben den Most runterkühlen können zum Absetzen lassen der Trubstoffe. Und ansonsten, wir arbeiten mit sehr hohen Gärtemperaturen, also die Weine dürfen raufgären, die Veltliner bis 26 Grad und die Rieslinge bis 27, 28 Grad. Das heißt, wir müssen gar nicht viel kühlen, und das, was wir kühlen müssen, machen wir mit Leitungswasser. Dann wird dafür 5 Minuten das Wasser aufgedreht. Wir arbeiten zu 100% mit Edelstahl. Das heißt, es leitet ja sowohl Wärme als auch Kühle sehr gut weiter. Und dann funktioniert es recht einfach, mit einfachen Mitteln, aber sehr gut.
Keine Probleme mit flüchtiger Säure und anderen Dingen, die man eigentlich eher vermeiden will.
Eigentlich gar nicht, dadurch, dass wir ja diesen Zugang haben, dass die Qualität im Weingarten entsteht und wir mit wirklich penibelster Genauigkeit im Weingarten alles aussortieren. Also es wird zu 99,9% würde ich behaupten, haben wir nur gesunde Beeren bei uns in unseren Lesekisten drin. Weil wir da ganz penibel und ganz langsam arbeiten. Also gerade zum Beispiel im 20er Jahr, was extrem schwierig war, haben wir im Durchschnitt am Tag 400-500 Kilogramm gelesen. Aber mit 10-12 Leuten.
Okay, das ist nicht viel.
Aber da haben wir so kleine Chargen gehabt. Aber das ist halt, wenn wir die nächsten Schritte, so wie wir im Keller arbeiten wollen, machen möchten, dann geht es nur so. Mhm. Ungeschönt, unfiltriert, spontan vergoren, dann geht es nur mit gesunden Beeren.
Nun seid ihr ja quasi aus dem Stadium des Geheimtipps schon raus. Etabliert seid ihr natürlich auch noch nicht. Das ist so eine Zwischenphase. Betummelt euch ja eher in der Marktnische mit den Produkten, die ihr anbietet. Wie sieht denn die Idee von Zukunft aus? Gibt es da schon neue Projektideen, Vorhaben, über die ihr heute schon reden wollt?
Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben jetzt angefangen, einen Weingarten im Kalkofen zu rekultivieren. Das ist so das nächste große Projekt. Also das wird mit Sicherheit, das wird die nächsten 2 Jahre bestimmen. Das wird einiges an Arbeit. Und dann haben wir im Kalkofen noch einen zweiten Weingarten brachliegend und jetzt haben wir letztes Jahr schon nach dem Herbst haben wir einen ziemlich großen Weingarten, auch wieder 30 A in der Schön kaufen können, angrenzend an unseren, auch wieder brachliegend. Also die Projekte gehen uns nicht aus und dieses Jahr haben wir mit der letzten Lese, der 22er Lese, haben wir so ein Herzensprojekt umsetzen können, das mir unheimlich viel bedeutet, weil ich meine, ich komme als Quereinsteiger aus der Pfalz und habe dann eigentlich so meine ersten Weine in der Wachau gemacht und habe nie einen eigenen Wein aus Trauben in der Pfalz gemacht, aus Pfälzer Trauben. Und dann waren wir da gesessen, Weihnachten 21 und mein Schwager ist auch Winzer aus der Pfalz und der hat gesagt, ist ja kein Problem. Kann ich euch einfach ein paar Trauben verkaufen, wenn ihr das wollt. Ja, und dann war das recht cool. Dann kam so ein Schritt in den nächsten, ein Zahnrad hat ins nächste gegriffen. Und dann haben wir 900 Kilogramm Trauben aus der Lage Herrgutsacker kaufen können. Haben die zu uns hergebracht, haben die auch in unsere roten Kisten gelesen. Das heißt, ich bin mit den Kisten rausgefahren. Die wurden gelesen, kamen für 2 Tage ins Kühlhaus zum Weingut Bassermann Jordan. Dann kam der Franz am Montag rausgefahren, hat die Trauben abgeholt, ist dann nach 2 Stunden Schlaf, dass er zumindest 2 Stunden schlafen kann, wieder die 7 Stunden zurück. Ich bin eine Stunde vorausgefahren, in der Zeit habe ich die Presse vorbereitet, dann haben wir es auf die Presse geleert, gepresst, also komplette Verarbeitung bei uns gemacht. Und das Coole ist, wir haben immer gesagt, wir würden das gerne so authentisch wie möglich machen, wie es halt in der Pfalz gemacht worden ist, auch immer und auch heute noch gemacht wird zum Großteil. In einem Halbstückfass, in einem 600 Liter Stück Halbstückfass. Und das ist das Lustige, das ist ein Stockinger Fass, das heißt aus Österreich, das für 5 Jahre bei meinem Schwager verwendet worden ist. Und der hat es uns mit Spedition hergeschickt zu uns in die Wachau und jetzt kam es wieder zurück nach Österreich und wird jetzt hier verwendet.
ihr macht spannende Dinge und was ich lerne ist, es wird sehr viel mit Liebe gemacht, manchmal auch ohne, dass man immer genau schon weiß, wie denn der nächste Schritt ist. Aber am Ende kannst du immer wieder sagen, du hast es heute Abend, glaube ich, mehrmals gesagt, es ist wieder erwarten oder man konnte es gar nicht so, es ist gut gegangen. Ne? Die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, haben wir, obwohl wir das eigentlich gar nicht so genau vorhersehen konnten.
Ne? Ja, kann man so sagen, ja.
Franz, wie ist es bei dir? Mit welchen Zukunftshoffnungen und Wünschen gehst du jetzt in die nächsten Monate, in die nächsten Jahre? Und vor allen Dingen die Frage, bei so viel Engagement für und rund um den Wein, bleibt da auch noch Zeit für Privatleben, für Hobbys und andere Dinge im Leben?
Sollte schon bleiben, obwohl natürlich, sage ich mal, Wein ist eigentlich mein größtes Hobby. Immer schon oder schon sehr, sehr lange. Ja, Zukunftspläne. Der Michael hat es vorher schon erwähnt, also sicher unser größtes Projekt jetzt, die Rekultivierung von wahrscheinlich einer der spannendsten und steilsten und kargsten und verrücktesten Lagen in der ganzen Wachau, dem Kalkofen, wo wir eben das Herzstück besitzen und da jetzt den zweiten Teil da von der Picke auf rekultivieren müssen, was immenser Arbeitsaufwand ist, aber irrsinnig spannend. Also wir haben uns gefreut wie zwei kleine Kinder, wenn wir jetzt begonnen haben, wie endlich der Bagger kam und einmal die ersten Schritte gemacht hat, dass wir weitermachen können. Ja, sonst, wir haben ja unser Weingut hier gebaut und da gibt es auch noch Sachen zu tun, wo wir das Außen rundherum noch fertig machen möchten, aber das Wichtigste ist sicher einfach extrem ausdrucksstarke Weine zu machen und jeder Jahrgang ist eine Riesenherausforderung, macht irrsinnig Spaß und wir probieren immer wieder zurückzugehen und wieder ja, vielleicht einige Meter wegzugehen und zu schauen, was können wir ändern, was können wir anders machen. Und wir haben jetzt voriges Jahr begonnen mit Pferde zu arbeiten im Weingarten, um hier auch im Unterstockbereich vielleicht ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Ja, also langweilig wird uns nicht.
Ihr habt ja das Projekt letztlich im Ausland ja ins Leben gerufen oder die Idee dazu ist im Ausland entstanden. Spielen denn Reisen in die, sagen wir mal, in die entscheidenden Gebiete? Ich habe vorhin genannt Australien, Neuseeland auf der einen Seite, vielleicht aber auch Burgund und Jura. Spielen die heute noch eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Nur haben wir die Zeit nicht dazu. Das ist immer das größte Problem. mittlerweile ist es so, dass wir uns Sachen wie runde Geburtstage irgendwie so für das reservieren und sagen, da würden wir gerne wieder mal wohin fahren und was machen. Aber wir versuchen es. Wir sind natürlich viel unterwegs. Jetzt nicht gerade in den Weinbauregionen, sondern eher weinverkaufstechnisch in den Weltstädten wie London und so weiter, wo wir immer wieder tolle Veranstaltungen haben. Die Weinreisen kommen im Moment ein bisschen zu kurz, ja. Aber wir würden gerne, schauen wir mal.
Lieber Franz und lieber Michael, ich wünsche euch bei all dem, was ihr vorhabt, speziell jetzt was den Kalkofen betrifft, aber auch andere Projekte und privat, alles, alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch hier heute Abend die Podcast-Episode aufzunehmen. Und ich bin sicher, wenn ich das nächste Mal in Österreich in der Wachau bin, dann sehen wir uns auch wieder persönlich. Ich erinnere noch sehr gerne die Stunden, als ich bei euch war und ich denke, das sollten wir alsbald mal wiederholen.
Herzlich willkommen jederzeit.
Wolfgang, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut, dass wir den Podcast zusammen gemacht haben. Super Timing. Wir haben uns gerade den letzten Schluck aus der Karaffe eingeschenkt.
Schön. Fein.
Und ja, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wiedersehen.
Sehr gerne, ihr Lieben. Also, wünsche euch noch einen schönen Restabend und auf bald.
Dankeschön. Ciao.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit den beiden Grabenwinzern Franz und Michael. Schreibt mir doch mal, ob ihr Interesse an einem Webinar mit den beiden habt, selbstverständlich mit integriertem Tasting. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Lasst euch überraschen, wenn ich dann ans Mikrofon hole. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.